Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark. Und Leute, ich muss es erstmal am Anfang loswerden und zugeben, ich bin scheiße nervös. Ich bin scheiße nervös, einfach nur aus dem simplen Grund, dass ich heute hier alleine sitze und diese Folge ohne Lasse und ohne Gast aufnehme. Das hat den simplen Grund, dass Lasse krank ist. An der Stelle gute Besserung an ihn. Und ich jetzt einfach alleine das Ganze hier machen muss. Und warum auch immer, denkt sich mein Körper, scheiße, erstmal ordentliche Stressreaktion. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie noch nie irgendwelche Podcasts aufgenommen, aber tatsächlich noch nie alleine. Wobei man fairerweise vielleicht sagen muss, die ein oder andere Sprachnachricht, die ich schon verfasst habe, die grenzt an Podcastlänge. Dementsprechend zählt das vielleicht auch. Aber so ohne Druck ist das Ganze natürlich deutlich leichter. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ist jetzt die letzten Wochen sehr, sehr präsent gewesen bei mir, bei uns, vor allem natürlich immer auf den Social Media, vor allem auf Instagram. Und das ist das Thema richtige Technik im Sport, bei Bewegungen und natürlich vor allem den Zusammenhang mit Patella- und Achillessehnenschmerzen. Aber bevor wir da einsteigen und ihr später auf jeden Fall noch mit anhören dürft, wie ich mich ordentlich aufrege und ein bisschen schimpfe, möchte ich erstmal kurz nochmal auf die Kommentare eingehen. Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas zu den Podcast-Folgen wissen wollt, dann bitte, bitte kommentiert einfach auf Spotify. Ich schaue mir das jetzt immer durch. Und werde am Anfang der Folge, wenn welche da sind, auf jeden Fall darauf eingehen und die besprechen. Ich finde, das ist immer eine sehr, sehr coole Möglichkeit, mit euch nochmal in Kontakt zu treten und da eben auch etwaige Fragen oder Anmerkungen zu besprechen. Deswegen, wir haben zwei Kommentare in den letzten, im letzten Monat gehabt von thompson.g-de, der einmal zur Sehnenprävention Folge 42 schreibt, sehr gute Folge. Es ist gut, daran erinnert zu werden, dass man auch niedrigschwelligen Schmerz nicht einfach ignorieren sollte. Ihr könnt ruhig längere Folgen machen, stört mich persönlich nicht. Freut mich erstmal an der Stelle, dass auch die längeren Folgen gut ankommen. Ich finde das auch immer sehr, sehr gut. Man kann das Ganze ja auch immer in Etappen hören. Und natürlich hast du vollkommen recht, dass man niedrigschwelligen Schmerz nicht einfach ignorieren sollte. Dabei ist aber natürlich immer ganz wichtig, man sollte nicht wegen jedem kleinen Schmerz irgendwie direkt Angst bekommen und direkt irgendwie den Kopf in den Sand stecken, direkt alles anders machen oder direkt eine ewig lange Pause einschieben oder irgendwas. Das ist natürlich aber auch ein bisschen das Gemeine an Sehnen, wenn man eben das nicht macht, sondern einfach das Ganze vielleicht erstmal ignoriert, was unter Umständen ganz sinnvoll und schlau ist, dem jetzt nicht zu viel Fokus zu geben oder zu viel Wichtigkeit zuzumessen, dann kann das natürlich eben dann eben auch langsam in die oder langfristig in die Belastung führen, wie es dann eben so häufig so ist. Aber genau, einfach ignorieren ist meistens nicht die sinnvolle Variante, sondern eher wahrnehmen und dann eben unter Umständen ticken vorsichtiger sein, beobachten und dann eben seine Schlüsse daraus ziehen. Ansonsten hat er noch geschrieben bei der Folge 44, Fehldiagnose Patellaspitzensyndrom, wo es um den Hofferschen Fettkörper ging. Die Folge mit Gino Lazzaro, sehr, sehr guter Freund von mir mittlerweile, hat der Thompson noch geschrieben. Vielen Dank für diese Folge. Freut mich sehr, dass dir das gefallen hat. Das ist sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr mehr Kommentare habt, dann feuert die raus. Ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns. Und die nächste Folge wird dann wieder mit Lasse sein, wo wir die OP-Folge mit Jared Enflick besprechen, wo ich mich schon mega drauf freue, was einfach eine super, super geile Folge war. Super nerdig, aber natürlich genau unser Ding. Gut, Leute, wir tauchen ein in das heutige Thema. Und jetzt muss ich erstmal Luft holen, weil so am Stück die ganze Zeit reden und das Ganze nicht super langweilig klingen zu lassen. Ist gar nicht so unanstrengend, aber ich bemühe mich. Letzte Zeit hat nämlich mein Sporttraining, mein Ausdauertraining auch sehr, sehr gelitten seit der Geburt von meinem Sohn, der jetzt 4 Monate alt ist. War ich zweimal laufen und zumindest jetzt mal die letzten Wochen immer wieder im BJJ. Aber das bedeutet trotzdem, dass meine Kondition nicht die beste ist und deswegen muss ich hier auch an der einen oder anderen Stelle mal Luft holen. Gut, Technik. Technik in Bewegung, die optimale Technik, das sind alles so Sachen, die haben wir sehr, sehr häufig im Kopf. Und gerade wenn du jetzt vielleicht zuhörst und entweder dir diesen Gedanken schon selber hattest oder dir das vielleicht jemand schon mal gesagt hat, dass die optimale Technik oder die nicht optimale Technik zu Verletzungen oder zu Überlastungen führt, dann ist diese Podcast-Folge absolut für dich geeignet. Vielleicht hast du das ja eben auch selber schon mal gedacht, dass du egal ob jetzt aus dem Laufen aus einer Spielsportart kommst oder so und dann dir gedacht hast, nachdem du jetzt eben Patella- oder Achillessehnenschmerzen bekommen hast, scheiße, ja, wahrscheinlich war es einfach, was meine Lauftechnik oder was meine Bewegungstechnik, wie ich springe, wie ich laufe, wie ich renne. Das war nicht optimal und deswegen habe ich die Schmerzen bekommen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, denn vorweg erstmal, bessere Technik, egal wie wir das genau definieren, bedeutet absolut nicht automatisch, dass wir weniger Verletzungsrisiko haben. Bitte, bitte tackert euch das an die Stirn. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Weniger gute Technik heißt auch nicht automatisch, dass das Verletzungsrisiko steigt. Also das ist alles sehr, sehr individuell zu betrachten. Wir müssen am Anfang erstmal verstehen, dass Technik einfach nur bestimmt, wie hoch die Belastung in verschiedenen Teilen des Körpers ist. Und grundsätzlich können wir uns an alles gewöhnen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Sportanfänger ist, Laufanfänger ist, der fängt an mit zu laufen mit einer in Anführungszeichen suboptimalen Technik, dann bedeutet das vor allem in den meisten Fällen nicht besonders ökonomisch, nicht besonders effizient, sondern vielleicht eher mit zu großen Schritten, bremsend, vielleicht eher mit einem Fersenlauf, vielleicht mit vielen Armschlenkern und viel Rotation im Oberkörper. Also alles Sachen, die nicht optimal sind, die aber nicht automatisch bedeuten, dass man deswegen Schmerzen bekommt oder Überlastungserscheinungen bekommt. Eine Überlastungserscheinung tritt einfach nur aus einem ganz, 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 ganz simplen Grund auf, dass die Belastbarkeit über der derzeitigen Kapazität des Körpers an einer bestimmten Stelle liegt. Das heißt, die Belastbarkeit liegt unter der Belastung. Das heißt, wir haben zu viel Belastung für zu wenig Belastbarkeit. Und diese Belastung, die können wir natürlich modulieren, die können wir steuern, die können wir beeinflussen. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal Laufen als Beispiel, weil das sehr, sehr einfach ist, das zu nehmen. Zum Beispiel durch die Schuhwahl, die wir nehmen oder eben auch den Untergrund, den wir wählen. Und natürlich auch unter Umständen durch die Wahl unseres Laufstils. Das mal soweit dazu. Aber in einer hypothetischen Welt, in der wir alles ganz genau tracken können und im Körper alle Parameter kennen und genau wissen, in welchen Regenerationszeiten, also wie schnell sich irgendwas am Körper regeneriert, in der könnten wir uns an alles gewöhnen. Wir könnten den menschlichen Körper an sehr, 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 sehr krank viel gewöhnen, wenn wir diese Zeiten einhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig erstmal zu verstehen. Wir können völlig verkruxt laufen, mit den Haxen ausschlagen, mit absolutem Fersenlauf, mit Knie hoch, mit irgendeinem völligen hirnrissigen Scheißdreck. Man könnte auch einfach rückwärts laufen oder seitwärts laufen. Wenn wir das Ganze langsam aufbauen würden, dann könnten wir uns daran gewöhnen. Das ist dann natürlich nicht optimal im Bewegungssinne, das ist nicht effizient, aber wir könnten uns daran gewöhnen, ohne uns zu überlasten. Und das ist ganz wichtig erstmal zu verstehen, dass es eben daher nicht an der optimalen Lauftechnik oder Bewegungstechnik liegt, ob wir ja eine Überlastung bekommen oder nicht. Auch wenn das natürlich ein Gedanke ist, den wir sehr, sehr häufig haben und der für viele von uns irgendwie nahe liegt. Aber einfach nur mal so ein Beispiel aus dem Spielsport. Das Thema Kreuzbandrisse. Da sind wir schon seit Ewigkeiten, seit es diese Verletzung gibt, die ja eben leider sehr, sehr schwerwiegend ist, ist die Forschung daran, eben genau zu versuchen herauszufinden, welche Technik jetzt eben ganz genau dazu führt, dass man eben, also welche Bewegungstechnik dazu führt, dass man sich das Kreuzband reißt. Und ganz, ganz genau können wir das immer noch nicht sagen. Wir können da nicht genau festlegen, wie exakt der Verletzungsmechanismus ist, beziehungsweise wie wir uns bewegen müssen, damit das nicht passiert und wieso das bei der einen Person passiert und bei der anderen dann im Detail nicht. Wir können das grundlegend anschauen und erklären, aber wir können es niemals vorhersehen und von vornherein verhindern. Und allein das zeigt uns schon, dass wir nicht mal genau wissen, was die optimale, die beste Technik, die richtige Technik überhaupt ist. Und dementsprechend davon auszugehen, dass die richtige Technik Verletzungen vorbeugt oder eine falsche Technik Verletzungen hervorruft oder das Risiko deutlich erhöht, das können wir pauschal einfach so nicht sagen. Warum ich das Thema überhaupt immer wieder aufgreife oder jetzt gerade wieder aufgreife, ist auch aus dem Grund, dass unter dem ein Video von einer ehemaligen Klientin, über die ich schon häufig gesprochen habe, die Elisa, von der haben wir ein Video genommen, wo sie läuft. Die hatte eben 8 Jahre Achillessehnenschmerzen, über 8 Jahre Achillessehnenschmerzen, ist eigentlich eine Läuferin. Ja, und hat einfach nicht mehr laufen können, weil sie einfach so starke Achillessehnenschmerzen hatte. Und da haben wir ein Video von ihr, wie sie läuft, eben gezeigt, das als Werbung geschaltet. Und da haben dann Leute drunter kommentiert, so nach dem Motto, naja, mit der Lauftechnik ist es ja kein Wunder, dass sie Schmerzen bekommen hat. Und deswegen ist da einfach jetzt nochmal ein ganz wichtiger Appell. Die Lauftechnik, die man da sieht, ist erstmal eine Lauftechnik, die man sieht, während sie schmerzfrei ist. Das heißt, das Video stammt aus einer Zeit, wo sie keine Schmerzen mehr hatte. Das ist schon mal erstmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, welchen Zusammenhang können wir da zu den Schmerzen ziehen? Wahrscheinlich keinen oder kaum einen, weil ich weiß nicht mal, wie sie vorher gelaufen ist. Ob sie jetzt eher genauso gelaufen ist wie auf dem Video oder vielleicht ganz, ganz anders. Und das ist so eine generelle Sache, wenn man einen Laufstil oder eine Technik, wie jemand springt, wie jemand landet, wie jemand sprintet, wie jemand läuft, sich anschaut, während jemand Schmerzen hat, dann können wir keinen Schluss daraus ziehen, dass das, wie derjenige sich da bewegt, dass diese Technik dazu geführt hat, dass die Schmerzen aufgetreten sind. Denn es kann sehr, sehr gut sein, dass die Schmerzen einfach dafür gesorgt haben, dass derjenige sich schon angepasst hat, dass der schon kompensiert, dass der eben jetzt so läuft, weil er eben Schmerzen hat und nicht so läuft und deshalb die Schmerzen hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Lauftechnik damit zu tun hat, in der Hinsicht, als dass die Belastung dadurch sehr, sehr hoch war auf gewisse Strukturen, zum Beispiel die Achillessehne, und das eben dann dazu geführt hat, dass die Person dann vielleicht eher Schmerzen entwickelt hat, als wenn sie einen anderen Laufstil gewählt hat. Aber dabei ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Lauftechnik, wie gesagt, einfach nur die Belastung moduliert, beeinflusst. Kleines Beispiel an der Stelle, wenn wir jetzt die Lauftechnik anschauen, dann wäre jemand, der eher einen Fersenlauf macht, bei dem würde, also der eher mit der Ferse aufkommt, meistens dann eben verbunden mit einer etwas zu großen Schrittlänge, einem Overstriding, dann würde derjenige wahrscheinlich für seine Lauftechnik gescholten, so wie eben auch die Elisa, wo eben gesagt wurde, ja, bei der Lauftechnik kein Wunder, dass sie Achillessehnenschmerzen bekommen hat. Das Witzige ist an der Stelle ja nur, dass ein Fersenlauf eher dafür sorgt, dass die Achillessehne entlastet wird und dass die Kräfte, die Aufprallkräfte, die man eben beim Laufen hat, in der Landung dann eher direkt von der Ferse, vom Schienbein aufgenommen werden und nicht so sehr von der Achillessehne. Das heißt, es ist, wenn dann eher eine präventive Strategie oder eine Strategie, die sie sich angeeignet hat, eben wegen den Schmerzen und um die Achillessehne eben zu entlasten beim Laufen. Aber das ist, sei mal so dahingestellt. Aber die Lauftechnik an sich ist erstmal einfach nur ein Teil davon, der die Belastung beeinflusst, moduliert. Das heißt, wenn wir jetzt von einem wenn wir einen Fersenlauf nehmen und sagen, ah, das ist nicht optimal. Ja, das ist nicht optimal im effizienten Sinne, im Optimierungssinne. Das heißt, dass wir dann dadurch irgendwie schneller laufen können. Aber es kann eben eine Kompensationsstrategie sein, zum Beispiel bei Achillessehnenschmerzen. Wenn wir jetzt eben sagen, wir wollen effizienter laufen, wir wollen besser laufen, das, was eben viele Leute als eine bessere Lauftechnik betiteln, dann ist das in den meisten Fällen ein Mittelfuß- oder Vorfußlauf. Nur der Vorfußlauf eben birgt dann doch ein erhöhtes Risiko für Achillessehnenschmerzen mit sich. Einfach nur aus dem Grund, als dass die Biomechanik eben dann sagt, die Kräfte werden dann eben vom Vorfuß aufgefangen, über die Fußsohle und dann eben über die Achillessehne an den Körper übertragen oder aufgenommen. Und das bedeutet eben mehr Kraft, für die auf der Achillessehne lastet, und das bedeutet eben auch ein erhöhtes Risiko für Achillessehenschmerzen. Das heißt, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wenn jetzt eine Person eine gewisse Lauftechnik hat, und das ist jetzt einfach mal ein Fersenlauf, wie wir jetzt annehmen, dann wäre in dem Fall zum Beispiel sogar auch das Risiko dafür eher erhöht, dass man dann Schienbeinkantensyndrom zum Beispiel bekommt, einfach wegen dieser Erschütterung, die eben nicht vom Fuß und der Achillessehne abgepuffert werden können, sondern eher relativ schnell durch die Ferse und dann eben dann ans Schienbein übertragen werden und vielleicht die Schienbein überlasten. Aber sagen wir mal, diese Person verändert ihren Laufstil, weil sie sich einen Laufcoach holt oder weil ihr Leute im Internet sagen, dass sie auf jeden Fall zu fersenlastig läuft, und verändert ihre Technik von diesem Fersenlauf auf einen Vorfußlauf. Und verändert aber an ihren sonstigen Parametern nichts. Das heißt, sie läuft genauso häufig pro Woche, sie läuft genauso viel pro Woche, sie läuft mit dem gleichen Tempo weiter pro Woche. Dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass sich von den Parametern, von der Belastung her, die Belastung auf das Schienbein zum Beispiel etwas runtergeht, aber dafür die Belastung für die Achillessehne deutlich hochgeht. Und dann kann diese Person auf jeden Fall, oder hat die Person auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko dafür, Schmerzen an der Achillessehne zu erleiden. Und deswegen ist mir einfach so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil im Endeffekt die Technik, die Schuhe, der Untergrund und so weiter, diese ganzen Faktoren einfach nur eine Veränderung der Belastung bedeuten. Und die Belastung ist aber eben der Parameter, den wir tracken müssen, den wir verstehen müssen, um den zu verändern. Und diese ganzen anderen Sachen sind im Endeffekt einfach nur Parameter, die die Belastung hoch oder runter schrauben. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn wir jetzt also erstmal darüber gesprochen haben, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was überhaupt die richtige Technik ist. Und da ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es gar nicht einheitlich gesagt ist, was richtig bedeutet. Was bedeutet denn die richtige oder die optimale Technik? Das kann man in den allermeisten Fällen gar nicht sagen. Die richtige oder optimale Technik in einem individuellen Sport ist von extrem vielen Faktoren abhängig. Die ist nicht nur abhängig davon, in welchem Sport ich mich befinde, logischerweise, aber auch welche Position ich spiele, aber vor allem eben auch von meinem individuellen Körperbau, aber auch von meinen, also wie von meiner Anthropometrie, das heißt, wie lang sind meine Beine im Verhältnis zu meinem Oberkörper, im Vergleich zu meinen Armen, aber auch wie stark bin ich in unterschiedlichen Partien meines Körpers, wie steif sind zum Beispiel meine Sehnen und Bänder und so weiter. Und all diese Faktoren beeinflussen die Technik. Und die Technik kann man natürlich auch trainieren, man kann sie anpassen, man kann sie üben, aber das in den meisten Fällen versuchen wir irgendwie an eine optimale Technik im Effizienzsinne hinzukommen. Das heißt, beim Fußball möchte ich eine Technik erreichen, zum Beispiel beim Schießen, wo ich möglichst viel Druck auf den Ball bekommen kann, bei möglichst großer Präzision, wenn das ein Ziel ist zum Beispiel. Oder eben eine bestimmte Technik beim Sprint anzusetzen, um schneller zu sein. Aber da geht es immer um ein Optimum sozusagen. Und ganz, ganz häufig wissen wir gar nicht, was das genaue Optimum überhaupt bedeutet. Das heißt, für den einen mag ein Vorfußlauf zum Beispiel beim Laufen sehr, sehr, sehr gut sein und sehr, sehr effizient sein. Für den anderen ist es aber vielleicht völlig verkehrt und er müsste eher mit einem Mittelfußlauf arbeiten oder vielleicht sogar mit einem Fersenlauf, weil der Vorfußlauf vielleicht sehr, sehr schnell bedeutet, dass er dann Achillessehnenschmerzen bekommt, wobei der Fersenlauf das super gut toleriert. Er über den Fersenlauf, aber weil er sehr, sehr starke Hamstrings hat zum Beispiel, sehr, sehr stark darüber ziehen kann das vielleicht dann wieder eine bessere Variante für ihn ist und der deswegen dann insgesamt mehr trainieren kann durch diese Variante, weil er sich nicht verletzt und so weiter und so fort. Also da spielen ganz, ganz viele Parameter mit rein. Natürlich wissen wir grundsätzlich, wie man sich effizienter bewegt, aber das ist erstmal wichtig, dass wir das überhaupt erstmal geklärt haben. Und mal noch so ein anderes Ding. Beim Patellaspitzensyndrom ist es zum Beispiel sehr, sehr spannenderweise so, dass diejenigen, die ihre Sehne, also die sehr, sehr explosiv sind, sehr, sehr häufig ihre Sehne besser und mehr benutzen. In Sprungsportarten, zum Beispiel beim Basketball, beim Volleyball und so weiter, dann sieht man, dass das gar nicht so sehr kraftbetont ist, sondern dass das auch sehr, sehr viel aus der Elastizität rauskommt. Das heißt, wenn man eben Springer sieht, wie beim Volleyball oder auch beim Basketball, dann passiert das gar nicht so sehr viel über Kraft oder Explosivkraft, sondern sehr, sehr viel über die Elastizität. Und das bedeutet, dass diese Leute einfach ihre Patellasehne sehr, sehr viel besser und effizienter nutzen können, weil die Sehne auch bei diesen Leuten steifer ist. Das heißt, man kann mehr Last auf die Sehne bringen, man kann mehr Kräfte auf die Sehne draufbringen. Die Sehne gibt einem mehr wieder zurück, weil sie ja federt wie eine Feder und man dadurch eben dann höher springen kann. Und dieser Mechanismus scheint eben dann dazu zu führen, dass eben gerade diese Leute sehr, sehr häufig dann eben auch Patellasehnenschmerzen bekommen. Also sprich, die Sehne ist steifer. Der Körper merkt oder versteht, dass wenn diese Leute versuchen dann zu springen, dass die Sehne einem dann auch mehr zurückgibt, man nicht so tief in die Knie gehen muss und sehr, sehr viel über den Oberschenkel machen muss, sondern eben, dass man eher versuchen muss, steif zu bleiben und die Sehne dann sehr, sehr viel Kraft wieder zurückgibt oder sehr, sehr viel Schwung wieder zurückgibt und diese Leute dann sehr, sehr hoch springen können und dadurch dann eben die Sehne effizienter nutzen, besser nutzen, mehr nutzen, aber dadurch eben auch eher ein Überlastungsproblem bekommen. Das ist, finde ich, sehr, 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 sehr spannend, das mal zu sehen. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Laufen, dann ist, finde ich, auch immer sehr, sehr spannend zu sehen, wenn über optimale Lauf- oder bessere Lauftechnik gesprochen wird, gerade jetzt wie in dem Fall, wo diese Leute eben da bei der Elisa kommentiert haben, fragt man sehr häufig erstmal so, was heißt denn genau, man muss die Lauftechnik verbessern? Wie würden die Leute es denn angehen? Und ein ganz, ganz häufiges Ding, was dann empfohlen wird, ist erstmal Lauf-ABC-Übungen, Laufkoordinationsübungen. Und bei Lauf-ABC, da muss ich sagen, da bekomme ich wirklich die absolute Krise. Da kräuselt sich mir alles an Nägeln hoch, was ich besitze. Lauf-ABC ist der overratedste Scheiß, den es überhaupt gibt. Das ist cool, um sich aufzuwärmen, um die Hüfte durchzubewegen, um die Knie durchzubewegen, um die Füße durchzubewegen und so weiter. Aber es ist, um die Lauftechnik zu verändern, zu verbessern in irgendeiner Weise, absolut ungeeignet. Und dafür muss man so minimal ein bisschen ausholen. Wenn man versteht, wie oder wenn man sich mal damit beschäftigt hat, wie wir Menschen Bewegungen lernen, dann bedeutet das vor allem, dass wir bestimmte Bewegungsmuster eben anschauen und dann versuchen, die zu kopieren zum Beispiel, oder dass wir bei neuen Bewegungen uns also explorieren, ausprobieren oder eben eine genaue Anweisung bekommen, wie man irgendwas machen muss. Und wenn man das dann immer wieder wiederholt, dann wird sich das irgendwann einschleifen. Aber dafür müssen wir genau das, was wir eben auch verändern wollen oder die Bewegung, die wir ausführen wollen, die müssen wir auch dann ausführen. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, indem ich bei jemandem, der einen Fersenlauf macht, zum Beispiel eine Anweisung gebe, dass derjenige mit einem Metronom läuft und mal so versuchen soll, die Schrittfrequenz zu erhöhen. Weil eine erhöhte Schrittfrequenz bei gleichem Tempo führt dazu, dass man nicht so große Schritte macht, logischerweise, weil man mehr Schritte machen muss und dadurch automatisch schon mal weniger auf der Ferse aufkommen kann. Das ist zum Beispiel ein Cue oder eine Anweisung, die man machen kann, um das zu verändern, um sowas zu verändern. Einfach nur mal so als Beispiel. Was nicht dazu führen wird, dass sich das in irgendeiner Weise verändert, ist, seitlich zu laufen, über Kreuz zu laufen, A-Skips, B-Skips, Ankling oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Irgendwelche anderen Übungen, die mit der Zielbewegung nicht wirklich viel zu tun haben, wo die Gelenkswinkel ganz, ganz andere sind, wo die Ansteuerung und alle anderen Sachen ganz, ganz andere Parameter beinhalten, als das, was man eigentlich machen will. Das wird einfach nicht zu einer Verbesserung führen. Das wäre wie so der Gedanke, dass ich irgendwie in einen bestimmten Teil im Kreuzheben, im Kniebeugen verbessern will und dafür dann Lunges als Aufgabe bekomme. Das kann ich machen, aber das wird nicht dazu führen, dass die Kniebeuge in irgendeiner Weise effizienter wird oder ich einen Aspekt davon irgendwie verbessern möchte oder verbessern werde. Dafür muss ich einen spezifischen Ansatz wählen und eben Übungen wählen, die mich auf diesem Weg begleiten oder die mir aufzeigen, wie ich mich zu verändern habe, wie ich mich anders zu bewegen habe, damit ich am Ende die angeplante oder angedachte Technik mir antrainiert habe. Und da gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was den Körper betrifft, nämlich das SAID-Prinzip oder SAID-Prinzip, wie auch immer man es nennen will, SAID. Das bedeutet Specific Adaptations to Imposed Demands. Das bedeutet, der Körper passt sich an genau das an, genau an den Reiz an, den wir auf ihn geben. Transfereffekte sind da aber eher sekundärer Natur, beziehungsweise treten manchmal ein bisschen auf, eher bei Bewegungslernen, eher Effekte, die sehr, sehr nah an dieser Bewegung dran sind, sehr nah an der Bewegung dran sind, die wir jetzt da gerade gemacht haben. Transfereffekte, die sehr, sehr weit von dem Skill oder der Bewegung entfernt sind, die wir gerade trainiert haben, treten eher selten oder fast gar nicht auf. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache, dann wird sich der Körper nicht damit bedanken, indem er mir mehr Muskulatur auf die Waden draufpackt, weil in der Kniebeuge brauche ich die Waden nicht wirklich. Dagegen, wenn ich jetzt Wadenheben mache, dann werden meine Waden sehr, sehr sicher wachsen, wenn ich das in einem richtigen Frequenz, Volumen und so weiter mache, dann werden meine Waden wachsen, weil der Reiz einfach direkt auf die Stelle geht, die ich brauche. Und so ist es eben bei der Sache ganz genauso. Wenn ich eine Bewegung übe, wie Überkreuzlauf, wie Fersenlauf, A-Skips, B-Skips, Anfersen, Knie hoch und so weiter, diese ganzen Sachen, Kniehebelauf, Hopserlauf, was auch immer ich da alles machen kann im Lauf-ABC, dann wird das nicht auf magische Weise irgendwie dazu führen, dass meine Lauftechnik sich in irgendeiner Weise verbessert. Und das ist einfach eine Sache, also laut Laufblogs und Lauftrainern und weiß ich nicht was, soll das total super und sinnvoll und wichtig sein, nur haben diese Leute irgendwie alle geschlafen und haben noch nie aufgepasst oder haben sich noch nie mit Bewegungslernen beschäftigt, weil ansonsten würde man das einfach nicht sagen, würde man das einfach nicht machen. Das ist einfach völliger Quatsch. Deswegen bitte Lauf-ABC könnt ihr super gerne machen als Aufwärmen. Mache ich auch teilweise, auf jeden Fall. Kann dafür total Sinn ergeben, einfach sich variantenreich zu bewegen am Anfang vom Lauf, bevor man eben wirklich losläuft. Aber definitiv nicht, um eine Lauftechnik zu verändern, zu verbessern, sondern das ist eine Sache, die sollte man wirklich spezifisch trainieren. Da soll man sich jemanden holen, der wirklich Ahnung davon hat, der Erfahrung damit hat, sowas zu machen. Und nochmal als Wrap-up. Optimale bzw. die beste Technik im Sport gibt es nicht. Wenn Leute von besserer Technik sprechen, dann meinen sie in den meisten Fällen irgendwie effizientere Bewegung, effizienter laufen, effizienter sich fortbewegen, effizienter springen und so weiter. Und das ist nicht gleichbedeutend mit weniger Verletzungen. Im Endeffekt geht es dabei immer nur darum, wie viel Belastbarkeit habe ich, wie ist die Belastung und daran muss ich mich anpassen. Und wenn ihr das als Beispiel, vielleicht hat jemand ja mal Bock, ein Exempel zu statuieren und sagt, alles klar, Leute, ich mache das folgendermaßen, ich werde ab jetzt laufen gehen und zwar rückwärts. Und ich werde das machen und ich werde mich daran gewöhnen. Und wenn derjenige das Experiment mal machen möchte und begleitet, fände ich super, super spannend, das mal zu sehen. Das könnte man wirklich als Pilotprojekt starten, einfach nur um zu zeigen, Lauftechnik ist einfach nur eine Sache, die ziemlich aufgeblasen wird und die ganz, ganz viele Leute absolut nicht verstehen. Viel, viel wichtiger ist, den Körper langsam an Belastung ranzuführen und die Technik so zu wählen, dass es zur aktuellen Belastbarkeit passt. Und dann eben, wenn man effizienter laufen möchte oder effizienter sich fortbewegen möchte, effizienter sprinten möchte und so weiter, dass man dann eben versteht, dass wenn man eben sowas verändert, dass das immer auch gleichbedeutend mit einer Veränderung der Belastung bedeutet für verschiedene Strukturen und dass man dann eben unter Umständen sein Laufpensum zum Beispiel anpasst, wenn man jetzt auf den Vorfußlauf umsteigt, dann eben sagt, alles klar, ich werde dadurch jetzt erstmal den Umfang um 20-30% reduzieren. Und das dann erstmal dabei lassen, mich dran gewöhnen und dann langsam aufzubauen, dann funktioniert es auch. Vielleicht noch als kleines Mini-Beispiel. Ein guter Freund von mir, der ist ein Running Strongman. Das heißt, das ist ein Mensch, der ist circa 1,85 groß und wiegt zwischen 100 und 110 Kilo, je nachdem, ob er gerade diätet oder nicht. Liebe Grüße gehen raus an meinen lieben Freund, den Wolf. Und der ist ein ganz schöner Bär von einem Mann. Ganz schön breit, ganz schön groß. Der wird die Sonne ziemlich dunkel, wenn der seinen Rücken ausfährt. Und der macht nicht nur Strongman, also ne, Steinkugeln schleppen, Sandsäge durch die Gegend tragen und so weiter, was man da alles so machen kann, sondern der läuft auch. Und zwar ziemlich gut und ziemlich viel. Und der macht das in Laufsandalen. Was völlig absurd klingt, teilweise auch in Barfußschuhen, was völlig absurd klingt bei so einem Berg von einem Menschen. Aber das geht. Das funktioniert. Und das hat nur aus einem bestimmten Prinzip funktioniert. Nicht, weil er irgendwie an seiner Lauftechnik rumgeschraubt hat oder irgendwas in der Hinsicht gemacht hat, sondern weil er erstmal einen ganz, 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 ganz langsamen Approach gefahren hat, indem er über, ich glaube, ich habe ihn letztes Mal gefragt, 1,5 bis 2 Jahre seine Technik umgestellt hat, auf die Schuhe umgestellt hat, auf die Barfußschuhe bzw. die Laufsandalen, sich unfassbar viel Zeit gelassen hat, dass sein Körper sich daran adaptiert. Und das ist einfach das beste Beispiel dafür, dass man sich an sehr, sehr vieles oder nahezu alles gewöhnen kann, wenn man dem Körper dafür Zeit gibt. Das bedeutet nicht, dass man eine richtige oder bessere Lauftechnik oder irgendwas braucht, sondern dass man einfach nur dem Körper Zeit gibt, sich an gewisse Sachen anzupassen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Und dann kann man auch als Strongman, der läuft, sich an Barfußschuhe oder Laufsandalen anpassen. Immer noch absurd für mich, aber es funktioniert und es hat funktioniert und das eben auch ohne Schmerzen, ohne Achillessehnenschmerzen, ohne Plantarfaszienschmerzen und so weiter. Aber der Mann hat es einfach verstanden, wie man Belastbarkeit beeinflussen kann. Und ich hoffe, dir hat das auch ein bisschen geholfen, diese Folge, das Ganze mal ein bisschen aufzuarbeiten, wie es mit Techniktraining, wie es mit Technik zusammenhängt, die Verletzungswahrscheinlichkeit und die einzelnen Faktoren, die damit reinspielen, dass du nicht mehr rausgehst und sagst, es lag an meiner Lauftechnik, sondern verstanden hast, dass es an der Belastung lag, dass die Lauftechnik da natürlich auch eine Rolle spielen kann, aber dass unser Körper vor allem eins nicht mag und das sind plötzliche Umstiege oder plötzliche Anstiege in der Belastung im Vergleich zur Belastbarkeit. Und da können Schuhe, Untergrund, Lauftechnik und so weiter, Regeneration, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, aber die richtige oder optimale Lauftechnik gibt es sowieso nicht. Es gibt unfassbar viele Top-Athleten, die so laufen, dass man sagen würde, ach du Scheiße, Fuß knickt ein, Knie knickt ein, die Haxen nach hinten raus und so weiter, wo die ganzen Lauftrainer und angeblichen Experten die absolute Krise kriegen und dann gewinnen die auf einmal den Ironman, wie es letztens im Video mal gezeigt hatte. Deswegen bitte versteht die Zusammenhänge zwischen Technik, zwischen Lauftechnik, zwischen Bewegungstechnik und zwischen Belastung und Belastbarkeit. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich mich nicht 3000 Mal wiederholt habe, dass ihr die Folge trotzdem gut fandet. Gebt mir super gerne mal Feedback, wie ihr das fandet, wenn ich das Ganze alleine gemacht habe. Und jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich hier durch bin. 32 Minuten am Stück zu blubbern und zu sabbeln reicht jetzt auch. Und in dem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge, die ich mit Lasse wieder zusammen aufnehme und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.